ich weiß, dass ich nichts weiß. Schon seit der Antike ist dieses geflügelte Wort belegt und der GameStar-Podcast betrachtet sich ja bekanntermaßen als legitimer Erbe von Cicero und Co. Oder wie die Lateiner sagten, Cicero, aber für mich klingt das wie eine Hipster-Grillhähnchenbude in Berlin-Kreuzberg. Jedenfalls wissen auch wir, dass wir nichts oder zumindest sehr wenig wissen, nämlich über die Spieleentwicklung. Wie entsteht so ein Spiel? Was machen Entwickler überhaupt den ganzen Tag außer selber zocken? Wissen wir am Ende vielleicht sogar zu wenig über das Spielemachen? Und würde es uns helfen, Spiele und ihre Probleme besser zu verstehen, wenn wir wüssten, welche Arbeit dahinter steckt? Auch die Besucher von GameStar.de bitten uns immer wieder um mehr Einblicke hinter die Kulissen des Spielemachens. Bei GameStar Plus erfüllen wir diesen Wunsch unter anderem mit ausführlichen Hintergrundartikeln sowie mit unserem Podcast-Format Hinter den Pixeln, das sich bestimmte Aspekte des Spielemachens herausgreift und gemeinsam mit Entwicklern erklärt. Zum Beispiel, wie schwierig deutsche Übersetzungen sind oder warum Teams selbst heute noch Pixelgrafik verwenden. Und der Macher von Hinter den Pixeln ist auch heute hier bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Daniel Ziegener.
Hallo.
Und natürlich können wir nicht über Entwickler sprechen, ohne einen von ihnen hier bei uns zu haben. Er ist Creative Director von King Art Games, hat zuletzt am Rollenspiel Die Zwerge gearbeitet und feilt aktuell am Echtzeit-Taktikspiel Iron Harvest. Jan Theisen, herzlich willkommen.
Hallo, moin.
Ich freue mich riesig auf Iron Harvest, das muss ich kurz loswerden, bevor wir in die Diskussion einsteigen. Und noch was muss ich loswerden, bei dir im Hintergrund ist, glaube ich, gerade eine Demo von Spielern, die hoffen, dass es möglichst schnell fertig wird.
Ja, ich weiß auch nicht genau, was es ist, es klingt wie Fußball, aber ich glaube, wer da spielt heute gar nicht. Irgendwas ist da draußen los, keine Ahnung.
Okay, also nicht wundern, wenn irgendwie Hintergrundgeräusche zu hören sind. Manchmal, wenn Jan spricht, wir haben beim GameStar-Podcast noch nicht die Kontrolle über alles, aber wir arbeiten dran. Ja, also in Zukunft sorgen wir dafür, dass da nichts stattfindet bei dir vorm Fenster. Jan, grundsätzlich nochmal schön, dass du da bist. Hast du denn oft als Entwickler, der auch schon viel Erfahrung hat jetzt in der Branche, das Gefühl, dass Spieler eure Arbeit und das eigentliche Spieleentwickeln nicht verstehen?
Ich glaube, das ist schon so, dass es da zumindestens Missverständnisse gibt, gerade was den Aufwand angeht oder wo wie viel Zeit und wie viel Geld und wie viel Aufwand wirklich reinfließt. Weil es gibt, glaube ich, so die Vorstellung, häufig auch, glaube ich, so gespeist aus irgendwelchen Making-of-Filmen oder Videos, dass eigentlich dass immer alles coole, schnelle Sachen sind, die man irgendwie da entwickelt und so ein Spiel halt ein paar Wochen oder ein paar Monaten schon fast fertig ist und so. Und die Realität sieht halt einfach so aus, dass es alles sehr viel langsamer ist und sehr viel länger dauert und wie sehr viel mehr Zeit in Sachen stecken, die vielleicht am Ende für den Spieler relativ banal wirken, aber eben relativ schwierig zu entwickeln sind.
Mhm. Hättest du vielleicht ein Beispiel dafür?
Es ist ganz viel auch einfach nur so Grundlagensachen, weil ich sag mal, alleine bis eine Spielfigur irgendwie sinnvoll durch eine Spielwelt läuft und das richtig aussieht, da sind halt sehr viele verschiedene Abteilungen sehr lange mit beschäftigt, weil es dann um Animationen geht, um Programmierung geht, um Wegfindung geht, um tausend Kleinigkeiten geht, die halt da schiefgehen können. Und das ist halt aus Spielersicht denkt man sich halt, ja, wieso, wo ist denn das Problem? Die Figur soll halt von da nach da gehen. Das sieht man doch, wie man da hinkommt. Aber für eine Spielfigur kann das halt sehr kompliziert sein.
Mein Erweckungserlebnis ein bisschen in der Hinsicht war ja, als ich zum ersten Mal die GDC besucht habe, die Game Developers Conference in San Francisco, vor 2 Jahren oder sowas. Also ist eine Weile her, ja. Und dort gesehen habe, worüber sich Entwickler eigentlich Gedanken machen und über welche Spieleaspekte man tatsächlich nachdenkt. Und ich glaube, ich habe das schon mal im Podcast erzählt, aber so das Krasseste für mich war ein Vortrag von Epic Games, glaube ich, oder von Gearbox, von einem der beiden, ich verwechsel die ständig, über Waffenhandling und Rückstoßverhalten in Shootern, wo sie auch gesagt haben, das sind so Sachen, die nimmst du als Spieler nur dann wahr, wenn sie nicht gut sind. Aber bis sie gut werden und bis man das richtig raus hat, dauert's ewig und da muss richtig viel Grips reinfließen, richtig viel rumprobiert werden. Und ich dachte mir so, naja, stimmt eigentlich, ne? Also irgendwie, das ist ja wohl doch Arbeit, so ein Spiel zu entwickeln.
Absolut, wir haben gerade das Thema bei Iron Harvest gehabt, allerdings schon vor unserer ersten Alpha, jetzt vor ein paar Monaten. Anklicken von Einheiten. Man denkt, das ist doch irgendwie das Simpelste der Welt. Da ist halt die Einheit, du klickst sie an und wenn du sie angeklickt hast, ist gut. Aber das ist nicht so, weil halt, wenn man es wirklich so machen würde, dass ein Klick nur dann zählt, wenn man die Einheit tatsächlich angeklickt hat, würde das Spiel sich katastrophal anfühlen. Das würde überhaupt nicht funktionieren, weil Spieler dann vielleicht aus Versehen, keine Ahnung, knapp daneben klicken oder sie klicken bei einer Figur, die läuft vielleicht gerade zwischen die Beine und treffen dann eigentlich nicht die Figur, sondern den Hintergrund. Und dann sagt man halt, naja gut, okay, dann macht man halt eine größere Klickbox um die Figur. Dann ist es halt egal, ob man so genau trifft oder nicht. Aber was passiert dann, wenn da eine andere Figur hintersteht, die ich eigentlich anwählen will? Dann ziele ich halt ganz genau als Spieler und ich ziele bei der vorderen Figur ein bisschen daneben, weil ich ja die hintere Figur anklicken will. Und dann wählt das blöde Spiel trotzdem die vordere Figur an. Was ist das für ein Scheiß? Und das ist halt so ein Beispiel für, ja gut, anklicken, denkt man sich, das ist irgendwie so super banal, das ist das Simpelste von der Welt. Aber in Wirklichkeit ist das jetzt ein ziemlich komplexes System geworden, was halt guckt, okay, was wollte er wohl anklicken? Er hat jetzt nicht richtig was getroffen, aber was ist denn hier so in der Nähe? Okay, es sind folgende Einheiten in der Nähe. Wahrscheinlich meinte er die Einheit, weil die von ihm aus gesehen oder von der Kamera aus gesehen näher dran ist. Wenn die allerdings schon angewählt war, dann meint er die natürlich nicht, weil dann meint er natürlich die andere, weil er würde die ja nicht nochmal anklicken, wenn sie schon angewählt ist. Und da fängt man halt an, ein Riesensystem drauf zu bauen. Und wenn es funktioniert, dann ist es ein Klick und die richtige Einheit wird ausgewählt und alles ist super. Wenn es nicht funktioniert, denkt halt jeder, was denn das für ein Scheiß. Und das ist halt zum Beispiel für, macht man sich keine Gedanken drüber, bevor man das halt zum ersten Mal wirklich sich da intensiv mit beschäftigt und dann sagt, okay, selbst ein simpler Klick ist hier ein echtes Problem.
Wahnsinn. Ich sitze hier mit offenem Mund tatsächlich. Das habe ich auch noch nie gehört. Das ist jetzt selbst für mich neu. Krass. Daniel, hattest du auch mal so irgendwie ein Erweckungserlebnis, was dazu geführt hat, dass du dich dann mehr für diese Hintergründe interessiert hast, so wie es bei mir ein bisschen die GDC war?
Ich glaube, bei mir war ganz ausschlaggebend diese Dokumentation, die Double Fine damals gemacht hat zur Entwicklung von Broken Age. Damals hieß es noch das Double Fine Adventure, was ja so dieses erste ganz große Videospiel-Kickstarter war, das irgendwie in die Millionen ging. Und diese Dokumentation fand ich auf viele Arten total aufschlussreich, weil vorher kannte ich irgendwie nur so Filme wie Indie Game The Movie, wo das alles sehr, es war sehr auf diesen einzelne Künstler, die da irgendwie so diesen Prozess durchmachen. Aber bei dieser Double Fine Dokumentation war total spannend, dass man einfach eine mittelgroße Firma sieht, die einfach wirklich halt, arbeiten an diesem Spiel, so sehr unglamourös mit irgendwie Dialogen, die in Excel-Listen drin sind und diversen zahllosen Meetings, wo Design-Details besprochen werden. Seitdem ist es bei mir, glaube ich, präsenter, dass Videospiele machen einfach sehr viel Arbeit ist mit sehr vielen Menschen, die daran beteiligt sind und nicht alles dieses magische, irgendwie ein Spiel fällt irgendwie mit ein paar Zeilen Programmcode aus dem Computer raus.
Da sprichst du aber echt was ganz Richtiges an, was es ja oft gibt, auch in Bezug auf andere Berufe, unter anderem auf unseren, dass man so eine romantisierende Vorstellung hat davon, wie das eigentlich ausschaut. Also auch beim Spielejournalisten denkst du, das sind halt so Typen, die zocken den ganzen Tag und dann abends hauen sie schnell einen Artikel drüber raus. Und genauso beim Spieleentwickeln hat man halt auch vielleicht immer noch dieses verklärte Bild des Garagenentwicklers so im Kopf, der halt da sitzt und in seiner Freizeit Doom in einen Apple Mac hackt oder sowas, das neue Doom oder wie auch immer, ja, woran auch immer dieser legendäre Garagenentwickler gerade arbeitet. Aber in Wirklichkeit ist es halt wie bei allem auch einfach viel Organisation, viel Teamarbeit und viel Struktur, oder Jan? Also viel so Projektmanagement.
Ja, absolut. Und ich meine, ist ja auch klar, bei allen Making-ofs, selbst bei größeren oder längeren Making-ofs, wie Double Fine es gemacht hat, werden natürlich auch immer die interessantesten und spannendsten Dinge gezeigt, wo halt irgendwie was passiert und wo es vorangeht und wo Entscheidungen getroffen werden oder solche Geschichten. Und nur was eben auch dazu gehört, ist natürlich immer, dass nachdem dann die Entscheidung getroffen wurde oder sich irgendwie darauf geeinigt wurde, wie ein Feature funktionieren soll oder wie etwas auszusehen hat oder so, dann muss es halt manchmal Dutzende oder Hunderte Male auch einfach gemacht werden. Also wenn man zum Beispiel darüber spricht, keine Ahnung, wie sollen Charaktere in unserem Spiel aussehen? Das ist natürlich voll interessant. Dann wird da designt und dann werden Referenzen gesucht und dann wird überlegt, wollen wir es so machen, wollen wir es so machen? Und irgendwann hat man den ersten Charakter und der sieht toll aus. Und das ist das, was Leute sehen und vielleicht dann auch im Kopf haben. Nur dann müssen halt noch 100 andere Charaktere gemacht werden. Und ich sag mal, beim 80. anderen Charakter ist es halt auch nicht mehr so spannend, weil man dann halt eben sagt, okay, hier ist übrigens jetzt Charakter 80, sondern so, ja, okay, toll. Ist er so wie alle anderen? Ja, ist so, ja, gut. Und das ist dann natürlich so ein bisschen das, was halt eben fehlt, ne? Dass man also in der in der Wahrnehmung einfach, weil es halt eben natürlich auch einfach nicht interessant ist, dass man halt eben ganz viele Sachen einfach immer wieder machen muss und es eben nicht alles, ich sag mal, nur diese Highlights sind, sondern eben auch viel einfach das tägliche Geschäft.
Mhm. Frustriert dich oder euch das manchmal ein bisschen, dass solche Sachen halt einfach für die Leute, die es dann am Ende spielen oder die auch die Entwicklung verfolgen, halt gar keine Rolle spielen oder die da einfach nicht drauf schauen?
Nee, eigentlich nicht wirklich, weil wir erwarten das nicht von den Leuten, dass sie sich damit beschäftigen oder das irgendwie wissen müssen, wie aufwendig das ist. Ich sag mal, wer sich einen Film im Kino anguckt, der muss auch nicht unbedingt wissen, wie der Film gemacht wird, um ihn zu um Spaß daran zu haben. Also das ist nichts, wo wir sagen, das müssen Leute unbedingt wissen und wenn sie sich damit nicht beschäftigen, dann ist das doof. Sondern wir sagen es eher andersrum, hey, wer Bock hat, sich damit zu beschäftigen, wir erzählen gerne was dazu und wir verraten gerne, wie wir Sachen machen. Aber es ist halt eben, ich glaube, nur eine relativ kleine Gruppe so ein bisschen von Spielern, die sich halt wirklich sehr intensiv mit ihrem Hobby beschäftigen und ich glaube halt nicht, dass es dass all das die große Allgemeinheit interessiert. So, insofern ist es schon okay.
Wobei dieser Vergleich mit dem Film machen ist ganz spannend, weil ich auch, nachdem wir bei GameStar ja damals auch Sachen gedreht haben, zum Teil natürlich nur irgendwelche lustigen Fun-Videos, so die Redaktion, Raumschiff GameStar noch, aber seitdem habe ich auch teilweise bei Film ein anderes Auge für Dinge, die da gemacht werden und mehr Bewunderung tatsächlich für Dinge, die gemacht werden, wie zum Beispiel der Klassiker, lange ungeschnittene Kamerafahrten. Ja? Mhm. Weil wir ja dann am eigenen Leib erfahren haben, was es für ein Horror ist, weil wir es ein paar Mal probiert haben, ja, was es für ein Horror ist, wirklich eine, und wenn es nur bei uns 3 Minuten lange Szene ist, am Stück zu drehen, sodass nichts schief geht, dass die Kamerafahrt funktioniert, dass man alles sieht und dass es am Ende cool ausschaut. Hat meistens nicht geklappt, aber auf Spiele übersetzt, teilweise würde man doch dann als Spieler manche Sachen einfach mehr zu schätzen wissen, wenn man wüsste, wie sie entstehen, oder?
Ich glaube, das ist tatsächlich so. Also ich glaube, je mehr man versteht, was da passiert, dann ist es eine andere Art von Wertschätzung. Ist vielleicht ähnlich wie bei Musik. Wenn irgendjemand weiß, wie Musik gemacht wird, beziehungsweise wie, keine Ahnung, komplex irgendeine Komposition ist, dann kann man die vielleicht noch auf ein zusätzliches Level sozusagen genießen. Allerdings jemand, der sich nicht damit auskennt, kann halt trotzdem einfach die Musik gut finden. Und das ist halt, da ist auch nichts verkehrt dran. Aber es stimmt schon, wenn man natürlich, ich sag mal, sich damit auskennt und weiß, wie Dinge gemacht werden, geht uns als Entwicklern das natürlich häufig so, dass wenn wir ein Spiel spielen, wir schon auch immer drüber nachdenken, okay, wie haben sie das wohl gemacht? Oder dass wir denken, wow, das war jetzt aber echt aufwendig oder so ein Kram. Und da sind aber manchmal Sachen, glaube ich, bei, die dann auch wieder normalen Spielern, die sich damit nicht beschäftigen, relativ egal sind. Es gab irgendwie bei, Uncharted 4 oder sowas, da gab es halt eine Szene, wo sich ein Charakter irgendwie, ich glaube, ein Hemd ausgezogen hat. Mhm. Was unglaublich aufwendig ist zu machen. und jeder, der sich damit auskennt, hat gedacht, Alter, das war aber, oh, was haben sie da für einen Aufwand reingesteckt, diesen blöden Charakter, dieses Hemd auszuziehen. Ist einem normalen Spieler natürlich relativ scheißegal, weil irgendwie ein Film oder so oder irgendeiner Fernsehserie war, ist es halt nichts Besonderes, dass sich jemand ein Hemd auszieht. Aber das ist halt technisch gesehen so viel aufwendiger als halt irgendeine spektakuläre, Verfolgungsjagd in so einem Spiel, die dann vielleicht für normale Spieler wieder deutlich aufwendiger oder größer oder beeindruckender wirken. So, ne?
Mhm. Glaubst du denn, es wird euch tatsächlich helfen, wenn auch Medien wie wir mehr so hinter die Kulissen gucken würden? Oder wenn das halt einfach, wenn es mehr Einblicke gibt, wie die Arbeit tatsächlich läuft in einem Entwicklerstudio?
Ich glaube, wie gesagt, für die Leute, die sich dafür interessieren, ist das eine tolle Sache. Und für uns ist es natürlich auch, nett, wenn Leute irgendwie verstehen, wie viel Aufwand und wie viel Zeit und wie viel Liebe wir in ein Projekt gesteckt haben. Mhm. Nur, wie gesagt, für mich ist es so ein bisschen so ähnlich wie so eine Geschichte, wie was immer mal diskutiert wird, ist, müsste den Leuten nicht viel klarer sein, wie hoch die Budgets die Budgets für Spiele waren, nach dem Motto, ja, man kann das Spiel ja auch nicht mit dem vergleichen, weil das Spiel war 10-mal so teuer wie das andere und da kann man ja nicht dieselbe Qualität erwarten. Und ich verstehe, warum Leute das sagen, gerade natürlich als deutscher Entwickler, wenn wir halt wirklich mit im Verhältnis sehr, sehr kleinen Budgets arbeiten müssen. Natürlich kann man dann verstehen, dass es diesen Wunsch gibt zu sagen, ja, guck mal, wie viel wir rausgeholt haben. Nur andererseits wieder aus Spielersicht kann ich halt eben auch absolut verstehen, dass Spieler sagen, hey, ist mir doch egal, was das Spiel oder der Film gekostet hat. ich will einfach nur ein möglichst gutes Spiel haben oder möglichst guten Film sehen. Und so ähnlich sehe ich es halt auch mit dem Verständnis für die Entwicklung. Es ist halt so ein bisschen, ja, wer Bock hat, kann sich damit gerne beschäftigen und wir erzählen gerne darüber. Aber letzten Endes muss halt, ich sag mal, ein Spiel für sich alleine stehen und egal, wie es entwickelt wurde, wer es entwickelt hat, wie viel Zeit die hatten oder wie viel Budget die hatten, es muss halt ein gutes Spiel sein, so, ne? Weil das ist, glaube ich, letzten Endes das einzig Relevante.
Das auf jeden Fall. Wobei es auch da, glaube ich, vom Verständnis her sitzt ihr vielleicht auch teilweise ein bisschen so zwischen den Extremen, weil man kennt natürlich diese Wahnsinns-Hochglanzproduktionen, wie halt ein Uncharted, ein The Last of Us, das neue Spider-Man, God of War, so halt, wo richtig Geld reinfließt, Red Dead Redemption, ja, oder so. Und auf der ganz anderen Seite halt die Indie-Produktion, wo am ehesten noch dieses Garagenklischee gilt, was ich halt vorhin umrissen habe. Und wenn man aber, wie nenne ich es jetzt, so Mid-Range-Spiele macht, ja, quasi, also irgendwas dazwischen, dafür hat man halt oft kein Gefühl nach draußen.
Das ist so. Und wie gesagt, die Unterschiede sind halt auch wirklich krass, ne? Also ich sag mal, wenn man sich so ist mal Spiele anguckt, die wir machen oder andere deutsche Entwickler, irgendwie jetzt, was weiß ich, ein Shadow Tactics oder irgendwie, das ist kein deutscher Entwickler, aber ich sag jetzt mal die Divinity-Spiele oder irgendwie sowas, die sind halt, ich sag mal, verglichen mit irgendwelchen AAA-Games, also nicht mal 10%, eher 2%, würde ich sagen, vom Aufwand her. Kommt ein bisschen drauf an, mit welchem Spiel man es jetzt vergleicht. Und das ist natürlich schon eine komplett andere Welt. Nur andererseits, wie gesagt, sage ich auch da wieder, naja gut, aus Spielersicht muss es einen eigentlich, wie gesagt, nicht interessieren, wie so ein Spiel gemacht wurde, sondern man muss dann halt eben sagen, okay, wir jetzt als Kinga zum Beispiel, wir können halt kein Uncharted machen, weil das ist, also wenn wir anfangen würden, irgendwie ein Action-Adventure zu machen, dann würden wir halt mit Uncharted und mit Last of Us und God of War verglichen werden. Und natürlich würden wir da komplett abstinken. Das geht halt nicht anders. Das kriegen wir nicht hin. Deswegen sollten wir vielleicht einfach kein Action-Adventure machen und auch keinen Shooter machen, sondern deswegen sollten wir vielleicht lieber, ich sag mal, ein RTS machen oder halt irgendein Spiel machen in einem Genre, wo es vielleicht nicht mehr so viele, wo es vielleicht nicht so große AAA-Konkurrenz gibt, weil, ich sag mal, für die ganz großen Publisher der Genre vielleicht nicht mehr groß genug ist. Und wie gesagt, insofern, ja, wie es gemacht wird und wie viel Zeit reingeflossen ist und so weiter, ist für die Entwickler natürlich immer ein sehr wichtiger Faktor und es erklärt halt eben auch, warum es teilweise große Qualitätsunterschiede zwischen den Spielen gibt. Nur wie gesagt, so aus Spielersicht finde ich es auch okay, wenn ein Spieler sagt, hey, das interessiert mich in 100 Jahren nicht, ich bezahle dieselben 50 Euro für das Spiel wie für ein Assassin's Creed und warum soll ich halt akzeptieren, dass das eine Spiel das nicht liefert, was das andere liefert.
Bei der Aussage, dass Spieler es nicht wissen müssten, wie das alles im Hintergrund funktioniert, würde ich sogar zustimmen. Aber was ich glaube ist, dass mehr Verständnis auch nur so von den Grundlagen, ich glaube, das wird insgesamt Videospielen so als Ganzes irgendwie gut tun, glaube ich. Weil es gab da einen ganz interessanten Satz, den, ich glaube, das hast du sogar gesagt, Micha, im letzten GameStar Plus Podcast über Assassin's Creed Odyssey, wo ihr erwähntet, dass das als selbstverständlich hingenommen wird, wie dieses Spiel aussieht und wie groß dieses Spiel ist. Und das ist ja fast schon absurd, dass man diesem Spiel vorwirft, es wäre irgendwie, die Entwickler wären faul und hätten nur nochmal eine Open World gemacht, die irgendwie riesengroß ist. Und das kann man so von außen ja auch sagen, aber vom Arbeitsaufwand ist das ja das exakte Gegenteil, was die in diese großen Spiele stecken. Und ich glaube, es sind auch so immer wieder diese kleinen und großen Shitstorms, die so aufkochen. Wir hatten irgendwie das mit dem Asset-Flipping, war so das letzte große Beispiel, dass irgendwie PlayerUnknown's Battlegrounds und anderen Spielen irgendwie vorgeworfen würde, sie würden quasi nur vorgefertigte 3D-Modelle wiederverwenden. Das wäre irgendwie faul. Und da hatte ich auch mit Brandon Green gesprochen. Er sagte auch, glaube ich, in mehreren Interviews einfach, wie oft soll man einen neuen Toaster bauen, so sinngemäß, in einem Videospiel. Und ich glaube, das ist so der Punkt, warum ich das auf, wenn auch nicht zwangsweise nötig, doch sehr positiv fände, wenn es da ein größeres Verständnis gäbe, auch in der Spielerschaft, um wenn es halt zu diesen Kritiken oder Konflikten kommt, wenn irgendwie Entwicklern dann halt oft sowas wie Faulheit oder so vorgeworfen wird.
Das stimmt, wobei ich da auch oder wir häufig in der Vergangenheit auch erlebt haben, dass es dann eben doch Spieler gibt, die sich besser damit auskennen und das dann eben auch durchaus anderen erklären. Ne? Also ich sag mal, wenn dann so ein Shitstorm irgendwie anfängt oder wenn es halt irgendwie, keine Ahnung, ein Gerücht gibt oder irgendwie eine Aussage von irgendeinem Spieler, dass dann halt eben auch relativ schnell andere kommen und dann eben halt erklären, nee, das ist nicht so, du musst das so und so sehen oder ich habe halt irgendwo beim Making-of gesehen, dass das der Hintergrund dafür ist. Und dann wird's halt auch immer mal wieder eingefangen, solche Geschichten. Ne? Und das, insofern stimme ich dir zu, es ist gut, dass es zumindest einige Spieler gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen und das dann so ein bisschen vielleicht für alle nochmal ins richtige Licht rücken können.
Mhm. Was mich interessieren würde, gibt es auch umgekehrt? Weil wir reden jetzt über Shitstorms, über Dinge, die Spieler missverstehen und sich dann drüber beschweren. Aber kann es das auch umgekehrt geben, wenn du zum Beispiel sagst, guck dir mal diese geilen Partikeleffekte an oder irgendwie dieses coole Waffenhandling oder diese Bewegungsmechanik, die sich so befriedigend anfühlt und du sitzt da als Entwickler und sagst, ja, aber das ist halt in die Unreal Engine 4 integriert, da müssen wir gar nichts machen.
Ja, absolut. Also es gibt andere Sachen, die sind, wie gesagt, auf Entwicklerseite ziemlich simpel oder zumindest simpler, als man sich das vielleicht vorstellt. Und man kommt auch manchmal mit erstaunlichen Dingen durch. Ich weiß noch, wir hatten bei Book of Unwritten Tales beim ersten und auch schon, ich glaube auch noch beim zweiten, haben wir überlegt, wie machen wir das mit Mundbewegung, so Lippensynchronität. Und dann haben wir uns das halt angeguckt und dann gab es halt irgendwie so Third-Party-Lösungen, die dann irgendwie, was weiß ich, $20,000 gekostet haben, wo man dann so kompliziert einstellen musste, wie sehen die verschiedenen Phoneme in den verschiedenen Sprachen aus und keine Ahnung. Und dann hat die Software halt versucht, den Soundfall, der gesprochen werden sollte, zu analysieren und den Mund entsprechend anzupassen und sah halt vom Ergebnis auch nicht super toll aus. Und wir haben halt gedacht, okay, das können wir uns eh nicht leisten. Was machen wir denn jetzt? Und was wir dann gemacht haben, ist halt ein super simples System, was im Prinzip einfach nur bei dem Wave-File, also bei dem Sound-File, die Wellen angeguckt hat und hat einfach nur dafür gesorgt, dass wenn nicht gesprochen wurde, also die Welle nicht da war, dass der Mund zu war und je lauter sozusagen gesprochen wurde, der Mund weiter auf war, also je lauter, desto weiter auf und hat halt zufällig irgendwie verschiedene A-E-O-U-Us Mundbewegungen gemacht. So, und das war halt ein System, wo wir erstmal gesagt haben, ja, wir bauen das erstmal ein und gucken mal. Und wir haben halt wirklich explizit Feedback gekriegt, wie gut die Lippensynchronität bei uns wäre und dass es halt für ein Adventure halt voll außergewöhnlich wäre, weil das ja genau passen würde. Und wie hätten wir das denn gemacht, dass es in allen Sprachen genau auf die Mundbewegung genau zu den Texten passen würden und so. Und da haben wir halt auch gedacht, okay, das war jetzt wirklich irgendwie so ein halber Tag Arbeit für uns und hätten sonst ein $20,000-System irgendwie kaufen müssen. Und das war dann halt mal so ein Fall von, okay, das hat besser funktioniert als gedacht. Und ansonsten ist es halt grundsätzlich so, dass die großen Engines, die es halt mittlerweile gibt, also jetzt Unreal oder Unity oder CryEngine, was auch immer, dass die natürlich von Haus aus bestimmte Dinge mitbringen, die fest eingebaut sind und die man dann nicht mehr sozusagen selber machen muss. Und da kann es halt unter Umständen gibt es halt einige Dinge, die sozusagen direkt out of the box ziemlich gut funktionieren. Häufig ist es aber halt eben auch so, dass das entdeckt man immer wieder, dass diese vorgefertigten Dinge einen nur so 80% oder 90% des Weges bringen und dann die letzten 10% oder 20% halt wirklich nochmal ein richtiges Problem sind. Man sieht halt häufig mal, ich sag mal, von irgendwelchen Studenten oder irgendwie, ich sag mal, Enthusiasten, die haben sich dann irgendeine Unreal-Szene genommen und haben packen da ein paar Charaktere rein und laufen damit rum. Und dann macht's erstmal so von außen betrachtet den Eindruck, oh, das ist schon fast fertig oder das ist schon fast ein Spiel. Nur bis es dann eben wirklich fertig ist und wirklich ein Spiel ist und wirklich das funktioniert, was funktionieren muss und auch diese ganzen Edge-Cases funktionieren, also diese ganzen Sonderfälle und so weiter und so fort. Das ist dann meistens noch ein sehr, sehr großer Weg. Aber ich sag mal, so dieses, hey, wir haben eine hübsche Szene mit einem gut aussehenden Charakter und cooler Beleuchtung und der läuft, ich sag mal, mit WSAD-Steuerung durch diese Szene und das sieht unter Umständen oder in den meisten Fällen sehr gut aus. Das ist tatsächlich was mittlerweile sehr schnell zu erreichen ist. Und dann kommt, wie gesagt, der Teufel steckt im Detail. Es gibt einen sehr schönen Spruch von ich glaube, Todd Sweeney, der von Epic Games, der meinte, die zweiten 80% der Spieleentwicklung sind immer die schwierigsten. Und da ist halt auch was dran. Das ist halt, man denkt halt, oh, man ist schon voll weit und dann kommen halt diese ganzen kleinen nervigen Probleme und Sonderfälle und all dieser Kram da in den Schlafraubt.
Mhm. Ich glaube, ein Projekt, das sehr viel dazu beiträgt, dass man das ein bisschen mehr auf der Uhr hat als Spieler, ist eines, über das man sehr geteilter Meinung sein kann. Ja, auch die Leute, die uns zuhören, sind sehr geteilter Meinung darüber, aber man kann nicht sagen, dass es nicht sehr transparent ist. Das ist Star Citizen. Weil bei Star Citizen siehst du halt, finde ich, sehr viel von dem, was du gerade gesagt hast, Jan, in einem früheren Stadium, logischerweise. Aber auch da denkst du ja, es ist ja die CryEngine, da könnt ihr doch einfach ein paar Raumschiffe einbauen und die irgendwie aufeinander schießen lassen im Weltraum. Wo ist denn jetzt das Problem? Ja? Oder das hättest du zumindest früher gedacht. Inzwischen weißt du, da gibt es einige Probleme. Ja? Mhm. Und die Entwickler legen dir halt auch detailliert dar, zumindest wenn man dem allen folgt, was diese Probleme sind und wie sie versuchen, sie zu lösen. Sie haben ja nicht mal Lösungen für alles. Und das war ja zum Beispiel was, wo dann auch die Welt überhaupt erst erfahren hat, was 64-Bit-Präzision bedeutet. Warum brauche ich denn eine 64-Bit-Präzision? Engine, was berechnet das überhaupt? Ja, weil halt sonst in die Positionen der Raumschiffe eben im Universum nicht korrekt berechnet und dargestellt werden können und so weiter und so fort. Also ich glaube, das hat sehr viel Interesse geweckt an diesen Hintergründen und sehr viel auch dieses Bewusstsein, hey, da steckt mehr Grips drin, als man eigentlich glaubt.
Und was halt auch interessant ist, was glaube ich auch vielen nicht klar ist, dass die Entwicklung von einem Spiel nicht so eine lineare Geschichte ist. Also nicht, es wird immer besser, erstens, und zweitens auch nicht, es wird gleichmäßig oder im gleichmäßigen Tempo immer besser oder es geht im gleichmäßigen Tempo voran. Weil es kann halt durchaus sein, dass man relativ früh eine Version des Spiels hat, die schon ziemlich gut oder ziemlich weit aussieht und dann wird es über Monate erstmal wieder schlechter. Und das hat halt nichts damit zu tun, oder es hat halt dann damit zu tun, dass vielleicht viele Sachen erstmal nur so aus der Hüfte geschossen gemacht worden, um überhaupt zu gucken, wo wollen wir hin, wie sieht's aus, wie soll sich's anfühlen, also so ein bisschen, ich sag mal, das ist das, was, wo wir ungefähr hinwollen, nur dann muss der Kram halt eben wirklich nochmal von Grund auf sicher gemacht werden und muss von Grund auf stabil und performant gemacht werden, muss auf verschiedene Hardware laufen und so weiter und so fort. Und deswegen kann es halt eben durchaus passieren, dass man, ich sag mal, sich fragt, hey, Moment, wir haben doch vor 3 Monaten schon irgendwie die Version gesehen, die sah doch schon besser aus als die Version, die ihr jetzt habt. Was habt ihr eigentlich in den letzten 3 Monaten gemacht? Und dann hat man sich halt vielleicht 3 Monate sehr viel mit Dingen hinter den Kulissen beschäftigt, die aber halt alle notwendig sind, weil man dann vielleicht sonst das Spiel halt einfach nicht fertig kriegen würde, wenn man auf dieser Schnellschuss-Schiene weitermachen würde sozusagen. Und das ist halt was glaube ich vielen nicht ganz bewusst ist. Und eine andere Geschichte ist halt auch, dass der Fortschritt halt überhaupt nicht linear ist, sondern es ist halt so, dass man meistens zu Anfang halt sehr viele technische Grundlagen legen muss. Das ist vielleicht Gefühl kommt man schnell voran, weil optisch viel passiert und weil halt viele Sachen entwickelt werden und man halt sagt, hier, so sehen unsere Charaktere aus, so sieht unsere Welt aus und so. Aber technisch gesehen muss man halt erstmal Grundlagen schaffen. Das heißt, da, ich sag mal, Level-Designer jetzt in unserem Fall zum Beispiel, die können halt nicht wirklich Level-Designen, bevor nicht irgendwie klar ist, wie sollen sich die Einheiten verhalten, bevor die nicht die Tools haben, bevor nicht irgendwie das Game-Design beschrieben hat, wie das Ganze sich verhalten soll und bevor nicht irgendwie die Technik soweit ist. Und das heißt, Level-Designer machen zu Anfang dann halt viel so, ich sag mal, theoretische Arbeit oder sagen halt, okay, wir glauben, so könnte es funktionieren oder wir bauen das jetzt erstmal so und dann müssen wir wissen aber, dass das später so nicht funktioniert oder dass wir es nochmal ersetzen müssen und so. Und dann gibt's halt sehr viel so Rumgefummel und irgendwie nicht viele wirkliche Ergebnisse so. Und dann irgendwann ist aber der ganze Kram da und dann fängt halt alles an, so ineinander zu greifen. Und weil man dann eben diese ganze Vorarbeiten gemacht hat, dann geht's halt auf einmal sehr, sehr schnell. Und dann kann es halt eben sein, dass dann bestimmte Sachen wie am Fließband rausgehauen wird und man denkt halt, oh, das geht schnell oder so schnell geht es immer irgendwie, keine Ahnung, Level zu bauen. Aber in Wirklichkeit, dass man halt überhaupt erst dahin kommt, Level in dieser Art bauen zu können, da ist halt erstmal sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt worden und es gab halt sehr viel Vorarbeit so im Verborgenen quasi, ne?
Da gibt es einen super, super coolen Hashtag auf Twitter, den ich da mal irgendwie empfehlen möchte, weil es gerade irgendwie aktuell ist. Blocktober heißt der, wo so frühe Entwickler teilen da so frühe Blockversionen ja. von ihren Levels, die ohne Texturen sind, ohne Details, und da gibt es ein paar echt spannende auch von großen Spielen, wie irgendwie so ein Last of Us Level nur aus Würfeln besteht und aber schon eine fertig modellierte Figur durchläuft. Das ist das illustriert ganz schön das, was du gerade beschrieben hast, diesen Prozess, dass es eben nicht linear alles besser wird, sondern die ganzen Teile irgendwie irgendwann zusammenkommen.
Was mir ja so ein bisschen einen guten Einblick darin gegeben hat, auch was diese technischen Grundlagen betrifft, war der Besuch von einem Modder bei uns, der an Fallout Cascadia arbeitet. Das ist eine Singleplayer-Mod für Fallout 4 mit einer komplett neuen Landschaft, mit komplett neuem, im Prinzip eine Total Conversion von Fallout 4, also ein neues Spiel auf Basis der Fallout 4 Engine. Und der hat erzählt, dass allein in ihre Engine zur Generierung von Wäldern 200 Arbeitsstunden geflossen sind, weil sie halt erstmal rauspriemeln mussten, wie genau geht die Engine vor beim Generieren von Wäldern, was muss man ihr dabei für Werte geben, also diesem Creation Kit, was ja in die Bethesda-Rollenspiele integriert ist, da muss man halt genau einstellen, okay, welchen Gesetzen folgt der Wald, wie können dann irgendwie Bäume da platziert werden, was darf die Engine dann in welcher Zusammenstellung wohin werfen, ne, erstmal, damit man halt irgendwie so einen großen Wald, kannst du ja nicht von Hand bauen, ne, dass der halt erstmal irgendwie von der Engine erstellt wird, und eben 200 Stunden allein für diese Wald-Engine. Und dann frage ich so, ja Mensch, jetzt habt ihr das gemacht und jetzt müsst ihr ja auch noch die ganzen Inhalte machen, so die Quests und die Story und so, die richtig coolen Sachen. Und er so, nee, das geht fix. Ja, du, das wird jetzt schneller fertig, als du denkst. Und ich saß halt wirklich dann da und hab gesagt, das gibt's ja nicht, ja. In Wälder, an die ich keinen Gedanken verschwende beim Spielen, wenn sie gut gemacht sind, ja. In Wälder fließen 200 Stunden oder wie viel auch immer dann noch mehr. Und in sowas Zentrales wie Quests und Story, also ich will nicht sagen, dass sie da nicht viele hundert Stunden reinstecken, aber das ist dann plötzlich kein Problem mehr, weil das ist dann straightforward einfach nur noch Sachen ins Spiel packen, in den Editor packen, ohne große Technik-Sorgen. Wahnsinn.
Wobei ich mich da schon frage, haben sie die Quests und die Story schon gemacht oder ist das jetzt nur sein Plan? Weil vielleicht gibt es uns da ja auch noch ein böses Erwachen.
Ja, wer weiß, ne? Also, so wie ich ihn verstanden habe, hatten sie die Quests oder viele davon zumindest schon auf dem Papier, aber sie müssen halt noch ins Spiel eingebaut werden. Ja. Aber sagt halt auch, ne? Ja, wer weiß.
Also insofern, weil das ist halt auch so ein Klassiker, ne? Dass man halt selber als Entwickler das Gefühl hat, das kann ja nicht, also ich meine, wir haben das ja im Prinzip schon, das kann jetzt nicht mehr so kompliziert sein, so, und dann, wie gesagt, aber auch da steckt halt der Teufel immer im Detail, ne, weil dann hast du, ich meine, das große Problem bei Computerspielen ist ja immer, anders als bei Filmen, dass es halt immer noch den Spieler gibt, und der Spieler macht halt ständig irgendwelche Sachen, die du dir nicht gedacht hast, oder die halt das Spiel kaputt machen, oder die halt irgendwie einfach anders laufen, als du dir das vorgestellt hast. Und da wird halt wirklich sehr viel Zeit reingesteckt. Also ganz häufig ist es halt so, dass man diesen, ich sag mal, einen Durchlauf, so einen kritischen Pfad, dass man den relativ schnell machen kann. Also wenn man halt sagt, okay, wir fangen hier jetzt an und wir wollen bis zum Ende durchspielen und wir spielen uns das genauso, wie wir uns das gedacht haben, das ist halt nicht so schwierig. Also da kann man sich halt, das geht relativ gut. Nur wie gesagt, dann kommen halt eben die ganzen Sachen, ja, aber was passiert, wenn der Spieler da nicht hingeht, wenn er das nicht sieht? Was passiert, wenn er den Typen tötet, anstatt den Typen tötet? Was passiert, wenn er nicht nach links geht, sondern nach rechts geht? Und dann fängt es halt eben an, fängt der Aufwand halt häufig an zu explodieren, weil man dann halt, ich sag mal, sehr viele Dinge machen muss, die vielleicht auch nur ein ganz kleiner Teil der Spieler jemals sehen, aber trotzdem, wenn sie nicht da sind, die Spieler, die sich dann halt so entschieden haben und halt zu diesen 2% der Spieler gehören, die es halt auf diese Art und Weise gemacht haben, für die muss es dann halt eben trotzdem rein, weil wenn dann irgendeine Variante, irgendeine Textvariante oder irgendwie ein anderer Ablauf der Quest oder was auch immer, wenn das dann nicht drin ist, denen fällt es natürlich dann sofort auf und es fühlt sich halt dann sehr falsch an. Und das ist halt, ich sag mal, dieses, ja, der Teufel steckt im Detail und die zweiten 80% sind immer die schwierigeren, das stimmt da halt einfach. Ne? Mhm.
Wie testet ihr sowas denn? Also gerade wenn du sagst, irgendwie Dinge, absurde Varianten, was ein Spieler anstellen kann, entweder um halt irgendwie Fehler auszulösen, weil er das Spiel irgendwie aushebelt, oder um irgendwelche Pfade zu gehen, die halt wahrscheinlich die meisten Leute gar nicht gehen würden. Wie machst du das denn? Wie denkst du dich denn da rein als Entwickler?
Also wir machen das halt so bei unseren Spielen, jetzt gerade bei den Adventuren ist das natürlich so ein Klassiker, dass wir halt schon, wenn wir die schreiben, versuchen, alle Eventualitäten abzufangen oder dran zu denken. Das klappt auch in 95% der Fälle. Nur dann gibt's halt immer noch so diese paar Dinge, die man halt übersehen hat oder die dann doch jemand macht und sagt, ja, wenn ich erst das mache und dann das und dann jenes, dann ist irgendwie der eine Text ein bisschen seltsam. Wir haben es halt häufig so gelöst, dass wir halt sehr früh in der Entwicklung das Spiel schon so auf so einem Prototyp-Niveau spielbar machen, dass man also noch ohne Grafik, ohne Animation halt jetzt bei den Adventuren einfach nur Rätsel lösen kann, Dialoge führen kann, ich sag mal so diese Kerngeschichten machen kann und dass wir dann eben auch als Entwickler diese Version sehr schnell überarbeiten können, weil dann eben nicht so viel Grafik und Animation, dieser ganze Aufwand dranhängen, können wir halt dann sehr schnell sagen, oh, hier haben wir was vergessen, das fühlt sich nicht ganz gut an, das ändern wir noch, das passen wir an. Und dann geht's natürlich darum, ich sag mal, möglichst auf möglichst unterschiedliche Art und Weise, möglichst seltsame Art und Weise, diese Spiele zu spielen und halt zu sagen, okay, jeder normal denkende Mensch würde als nächstes das machen, aber was passiert denn, wenn ich das nicht mache? Was passiert, wenn ich genau das Gegenteil mache? Was wir auch teilweise tatsächlich haben, ist, wir haben so verschiedene Playstyles dann im Prinzip, wie wir spielen, dass man halt sagt, okay, es gibt so einen Spielertyp, der spielt es normal, so wie man es eigentlich erwarten würde, dann gibt es aber halt den Gegenteiltyp, der macht immer alles genau das, was er nicht machen soll und dann gibt es halt irgendwie den Destroyer, der versucht halt möglichst viel Schabernack anzustellen und möglichst viel kaputt zu kriegen und dann spielen wir halt als die Personen sozusagen, spielen wir die Spiele und gucken halt, ob sämtliche in sämtlichen Varianten das Ganze halt funktioniert oder nicht und ja, es muss halt überall funktionieren. Wir hatten, es geht aber auch noch krasser, wir hatten mit vor ein paar Jahren mit Laria mal gesprochen, die halt Divinity Original Sin gemacht haben. Und die haben es halt auf die Spitze getrieben, weil die halt gesagt haben, sie wollen gerne dieses Pen-and-Paper-Gefühl rüberbringen, dass man wirklich im Prinzip alles machen kann. Und alles geht natürlich nicht, aber möglichst viel. Und was möglichst viel bei dem bedeutet, ist zum Beispiel, dass man jeden Questgeber im Spiel töten kann. Oder man kann jeden Gegenstand zerstören. man kann also alle möglichen Sachen machen, die halt ein völliger Albtraum auf Entwicklerseite sind, weil man natürlich dann irgendwie so Sachen macht wie, ja, okay, du kriegst eine Quest und der Questgeber schickt dich da irgendwo hin, du kriegst den Questgegenstand und den gibst du den anderen. Und dann, aber, oder den gibst du dann zurück. Und dann, ja gut, aber was passiert, wenn du den Questgeber getötet hast? Was passiert, wenn du den Gegenstand weggeworfen hast? Und für all diese Fälle versuchen die halt Varianten zu finden und die irgendwie abzufangen. Und das ist halt schon wirklich richtig krass, was die da veranstalten. Und bei denen ist es dann halt so, dass die tatsächlich, während sie das Spiel skripten und schreiben, halt lange Dokumentationen machen, was alles beachtet wurde oder was alles gemacht wurde. Und die dann an die Tester gegeben werden, also an die Testabteilung gegeben wird. Und die dann eben wirklich diese ganzen Variationen durchtesten, weil das so viele sind, dass selbst die Tester wahrscheinlich nicht alle Variationen finden würden. Oder halt nicht machen würden, sondern die haben dann quasi eine lange Liste von Sachen, die reinprogrammiert wurden und die theoretisch funktionieren müssten und die sie jetzt abarbeiten von A bis Z, um zu gucken, ob das auch wirklich alles funktioniert.
Das ist ja quasi nochmal Aufwand hochziehen, aber auch wenn man irgendwie halt ein, also ich will nicht sagen normales Spiel, weil jedes Spiel ist besonders in sich, aber wenn man halt ein Spiel macht, in dem es jetzt nicht 1000 Varianten gibt für Quests und so, sondern halt ein bisschen was Lineares. Aber trotzdem, wenn du dann Optionen einbaust, von denen du weißt, hey, wahrscheinlich betrifft das am Ende nur 2% meiner Spieler, wenn überhaupt. Ist das nicht nervig? Weil ich übersetze es gerade so ein bisschen grob zumindest auf meine Arbeit. Wenn ich einen Artikel mache oder mir Arbeit mache mit irgendwas und am Ende liest es fast niemand, dann ärgere ich mich richtig, weil ich mir denke, Mensch, das war jetzt halt echt verschwendete Liebesmühe so ein bisschen. Geht's euch da dann anders?
Nö, das hilft natürlich nicht für die Motivation, wenn man sich denkt, okay, das ist jetzt echt abstruser Kram, den ich hier mache. Man versucht natürlich, das Ganze ein bisschen einzufangen und so ein bisschen, ich sag mal, das nicht zu sehr so ausfransen zu lassen oder in zu viele verschiedene Richtungen zu gehen, sondern dann zu sagen, okay, ich versuche immer wieder so zwei, drei Pfade mal wieder zusammenzubringen auf einen und so weiter und so fort. Das muss man einfach machen, anders geht's halt auch einfach nicht. Aber ja, das ist natürlich schon so. Man weiß halt, okay, es gibt bestimmte Abschnitte oder bestimmte Geschichten, die kriegen 100% der Spieler mit. Und es gibt dann halt so bestimmte Sachen, wo man schon weiß, okay, das ist jetzt nur für einen Bruchteil der Spieler. Und klar, ich sag mal, an den Parts, wo man weiß, da hat jeder was von, da wird natürlich dann im Zweifelsfall auch ein bisschen mehr Zeit und Energie reingesteckt, als jetzt so eine ganz abstruse Nebengeschichte. Ne?
Mhm. Eine Sache, die ich mir vorhin noch so ein bisschen nebenbei notiert hatte, war, als du über die Third-Party-Lösungen gesprochen hast, also über so Middleware, über Programme von anderen Herstellern, die in so Spielen drinstecken, wie, keine Ahnung, die Havok-Physik oder irgendwie eben ein Programm, um Lippen synchron zu bewegen. Kann man das grob beziffern, wie viel, ich will nicht sagen, wie viel Prozent, weil das wäre dann vielleicht ein bisschen zu exakt, ja, wir Spielejournalisten mögen halt immer Zahlen, das ist das Problem, aber wie viel so Fremdsoftware in einem Spiel steckt, weil auch das ist ja, finde ich, glaube ich, oder würde ich denken, ein klassisches Vorurteil, was man als Spieler hat, die machen das alles komplett selbst.
Ja, ich glaube, das hängt sehr vom Spiel und auch vom Studio ab. Also in unserem Fall ist es halt so, wir entwickeln alle unsere Spiele momentan mit Unity, mit der Unity Engine. Und das heißt, da kommt schon von Haus aus ziemlich viel mit, was so die grundlegende Technik angeht. Es gibt so ein paar klassische Middleware-Lösungen, die ganz viele Spiele benutzen. Zum Beispiel Bing Video kennen wahrscheinlich viele. Das ist dann halt ein Videoplayer, dass wenn irgendwo im Spiel Videos abgespielt werden, dann wird das halt mit Bing gemacht. So, und da setze ich halt kein Studio hin. Selbst ein AAA-Studio setze ich nicht dahin und programmiere einen eigenen Videoplayback. Format oder ein eigenes Video-Kompressions-Filesystem, sondern die nehmen dann halt einfach Bing-Video und bezahlen Bing halt Geld dafür, dass sie das einbauen können in ihr Spiel. Havok-Physik hattest du eben schon genannt. F-Mod ist noch so ein Ding, das ist halt eine Musik- oder Sound-Wiedergabegeschichte, die halt in sehr vielen Spielen drin ist. Und da ist es halt auch so, selbst wenn man seine Engine selber, also und bei uns ist es halt so, dass viele von den Sachen in Unity eh schon drin sind. Also Unity hat selber einen Videoplayer, Unity hat selber ein Soundsystem und deswegen benutzen wir halt die Sachen alle nicht, sondern wir benutzen halt Unity, wo die Sachen einfach schon drin sind. Aber selbst wenn man eine Engine selber entwickelt, heißt das im Normalfall nicht, und nicht im Normalfall, das heißt nie, dass man alles selber macht, sondern das heißt halt auch da, man guckt, wo investiert man die Zeit und wo lohnt es sich, wo kann man mehr rausholen. Und wo ist es einfach günstiger oder besser, sich eine Third-Party-Lösung einzukaufen? Und kein Entwickler kriegt ein besseres Videoformat als Bing hin oder ein besseres Soundsystem als F-Mod. So, und dementsprechend, ich sag mal, selbst ein Ubisoft oder keine Ahnung, Rockstar, die würden sich halt überlegen, setzen wir da jetzt ernsthaft irgendwie Leute für lange Zeit hin und stecken da viel Geld rein, um ein System zu machen, was fast so gut ist wie F-Mod, oder bezahlen wir einfach F-Mod dafür, dass wir die in unseren Spielen benutzen können? Und dann ist das natürlich immer die bessere Lösung. Und wie viel das jetzt prozentual ist, ist halt schwer zu sagen, weil wie willst du es messen? Also ich sag mal, wenn man sich anguckt, wie viel Zeilen auf Zeilen von Code, Programmcode in Unity stecken und in Spiel von uns stecken, ist mehr Unity drin als von uns, weil da sitzen halt ein paar hundert Entwickler, die seit, keine Ahnung, 10 Jahren diese Engine entwickeln. Und das ist unterm Strich, sind es halt Millionen von Zeilen Code, und das ist mehr als wir dazu schreiben sozusagen. Gleichzeitig kann man aber eben auch sagen, wir hätten die Spiele halt auch genauso gut mit Unreal machen können oder mit CryEngine machen können, weil das, was das Spiel dann letzten Endes ausmacht, ist eben zu 99% nicht die Technik, sondern eben das, was von uns kommt, nämlich das Gameplay und die Story und die Grafik und so weiter und so fort. Und die hat halt nur bedingt mit der Technik dahinter zu tun, ne?
Das führt uns jetzt vielleicht ein bisschen weg zum Thema, aber es interessiert mich einfach, wie entscheidet man denn, welche Engine man benutzt?
Gibt es viele verschiedene Fragen oder Dinge, die man beachten muss. Also früher war es halt immer so, dass einer der ganz wichtigen Faktoren einfach das Geld war, weil gerade so als kleinerer Entwickler war es halt so, dass lange Zeit die großen Engines halt schon mal, ich sag mal, $500.000 gekostet haben, bevor man überhaupt damit anfangen durfte, irgendwas zu machen. Und wenn man halt sagt, hey, dein Budget, um hier das Spiel zu machen, ist irgendwie, keine Ahnung, $600.000, willst du $500.000 dafür investieren, um irgendwie Unreal benutzen zu können, dann ist die Entscheidung relativ schnell gefallen, dass man sagt, nö, wir benutzen was anderes, vielleicht eine Open-Source-Engine. Mittlerweile ist es so, dass alle Engines halt, ich sag mal, entwicklerfreundlichere Preismodelle haben, entweder viel günstiger sind oder halt eine Beteiligungsmodell oder sowas anbieten. Und dementsprechend kommt es jetzt halt stärker darauf an, was für eine Art von Spiel macht man. Es gibt bestimmte Engines, die für bestimmte Arten von Spielen einfach besser geeignet sind. Ich sage jetzt mal, Unreal kommt ja traditionell natürlich aus dem Shooter-Bereich, und ich sag mal, so ein First-Person-Shooter oder Third-Person-Shooter oder jetzt, weil sie jetzt Fortnite natürlich machen, wenn man irgendwie ein Battle Royale, Open World, irgendwas Spiel machen will. PUBG ist ja auch Unreal. Würde man wahrscheinlich Unreal nehmen, während andere Spiele vielleicht, oder andere Engines vielleicht besser geeignet sind für Open World oder für, keine Ahnung, wenn man ein Rennspiel machen will, würde man vielleicht nochmal wieder eine andere Engine nehmen. Ganz großer Faktor ist auch immer, womit kennt man sich aus und womit kennen die Leute sich aus? Weil jetzt bei uns in der Firma ist es zum Beispiel so, wir haben jetzt mit Unreal, mit Unity wahrscheinlich, keine Ahnung, 10, 12 Spiele gemacht. Und dementsprechend sitzen hier natürlich ein Haufen Leute rum, die sich sehr im Detail mit Unity auskennen. Und selbst wenn jetzt für ein zukünftiges Spiel vielleicht Unreal minimal besser geeignet wäre als Unity, würde man wahrscheinlich trotzdem sagen, hey, wir können mit Unity immer noch das bessere Spiel machen als mit Unreal, weil wir halt einfach so viel mehr Erfahrung darin haben, alles aus Unity rauszuholen, als alles aus Unreal rauszuholen. Und dann bleibt man wahrscheinlich so ein bisschen bei seinem Baby. Kann man sich vielleicht so ungefähr vorstellen wie mit Software. Das ist halt auch ja ganz häufig so, dass jemand, der, keine Ahnung, mit Blender angefangen hat, vielleicht nicht unbedingt auf 3D-Studio wechseln will. Oder jemand, der mit Photoshop gut ist, vielleicht dann nicht unbedingt sich ein anderes Bildbearbeitungsprogramm anguckt. Und so ähnlich ist es dann halt auch mit Engines.
Ja, Jan, du hast vorhin auch schon erzählt, dass ihr Entwickler gerne über eure Arbeit sprecht und gerne drüber sprecht, wie Spiele gemacht werden. Jetzt würde ich Daniel gerne fragen, ist es was du auch erlebst, wenn du für Hinter den Pixeln Leute anschreibst und recherchierst, ob sie denn teilnehmen möchten? Rennst du da gewissermaßen offene Türen ein?
Ja, absolut, absolut. Ich war überrascht tatsächlich, als ich angefangen habe, wie groß da die Resonanz ist. Auch in den Gesprächen selbst. Ich bin immer mit relativ vagen Fragen gehe ich ran, die sehr allgemein gehalten sind. Und ja, die Antworten kommen so rausgeschossen. Ich habe wirklich das Gefühl, dass da ein großes Bedürfnis tatsächlich ist bei vielen, über eben diese technischeren Details zu reden, über diese Hintergrundsachen, über das, was man später im Spiel nicht sehen kann einfach, ja.
Das erlebe ich nämlich auch, interessanterweise auch sehr oft mit US-Entwicklern oder mit Entwicklern von großen Publishern, die ja, wenn es um aktuelle Projekte geht, sehr an so PR-Pläne gebunden sind und an Marketing-Pläne, wo es dann halt heißt, nee, über den Multiplayer reden wir erst im August. Ja, also geht es einfach nichts. Ja, vielleicht gibt es Multiplayer, vielleicht auch nicht, kann ich nicht sagen. Genau, ich kann meinen Namen nicht nennen, das darf ich erst im September. Und wenn du aber dann ein bisschen sie kitzelst und über allgemeinere Sachen sprichst, über so Entwicklungsphilosophien, über so Metasachen wie, hey, wie geht ihr denn an eine Open World ran? Welche Gedanken macht ihr euch denn über einzelne Dinge? Wie handhabt ihr denn überhaupt die Entwicklung eurer Spiele? Dann tauen die total auf und reden drauf los. Ungefähr so wie Jan.
Genau. Nee, ich glaube auch bei nicht aktuellen Projekten. Also es gibt ja die GDC, das ist die Game Developer Conference. Einmal pro Jahr und da gibt es halt von Projekten, die jetzt gerade rausgekommen sind, also ich sage jetzt mal nächstes Jahr dann, was weiß ich, von Assassin's Creed, gibt es halt zig Talks von den Entwicklern, wo sie dann halt wirklich im Detail beschreiben, warum sie es wie gemacht haben und so weiter und so fort. Das ist so in der Entwickler-Community tatsächlich ganz üblich, was ja in anderen Branchen, glaube ich, nicht so ist, dass Entwickler sich super offen austauschen und halt eben auch wirklich sagen, hey, das sind die drei Dinge, die wir versucht haben. Das sind die zwei Dinge, die nicht funktioniert haben. Das ist das eine, was wir machen, so dass dann eben wirklich der nächste Entwickler nicht wieder alle drei Dinge ausprobieren muss, sondern direkt zu dem einen geht, was funktioniert hat. Und das könnte man ja auch so als, keine Ahnung, Firmengeheimnis sehen oder so ein bisschen als, hey, das ist jetzt vielleicht ein Vorteil, den wir haben, den geben wir nicht kostenlos raus oder den verteilen wir jetzt nicht einfach in der Welt, sondern lass ruhig die Konkurrenz irgendwie dieselben Fehler machen. Aber das gibt's tatsächlich gar nicht, so einer Entwicklerwelt. International nicht, aber auch bei uns in Deutschland nicht. Also die deutschen Entwickler kennen sich natürlich unter anderem alle und treffen sich auch regelmäßig bei irgendwelchen Messen und reden miteinander. Oder wir machen ja auch diesen mit euch zusammen das DevPlay, also wo wir verschiedene Entwickler über Spieleentwicklung sprechen und Fragen beantworten aus der Community und so weiter und so fort. Und das ist halt auch, wenn die Kameras nicht laufen oder die gerade keine Aufnahmen sind, dann sprechen wir natürlich auch miteinander und sprechen halt über irgendwelche Geschichten. Hey, habt ihr das schon mal ausprobiert? Oder wir haben irgendwie überlegt, man könnte vielleicht Folgendes mal machen. Kennt ihr jemanden, der damit Erfahrung hat und so weiter und so fort? Und Entwickler sind da einfach sehr offen und sprechen gerne darüber, weil es halt eben auch, ich sag mal, ein Thema ist, mit dem sie sich natürlich Tag ein und Tag aus irgendwie ohne Ende beschäftigen und natürlich einfach viel zu sagen können. Das ist ein bisschen so eine Nerd-Geschichte, weil jeder Spieleentwickler halt, ich sag mal, nicht nur 8 Stunden am Tag sich mit dem Thema beschäftigt, sondern wahrscheinlich, ich sag mal, wenn er nicht schläft, fast jede wache Minute halt irgendwie drüber nachdenkt, wie man irgendwelche Sachen noch besser machen kann, irgendwie irgendwelche Sachen hinkriegt und wie man sein Spiel noch runterkriegt. Und dementsprechend reden wir halt einfach gerne drüber.
War das auch so ein bisschen der Gedanke, der hinter der Gründung von DevPlay gesteckt hat? Also vielleicht kurz zur Erklärung für die, die DevPlay nicht kennen. Das ist ein YouTube-Channel von deutschen Entwicklern, in denen ihr halt redet über Themen, die Entwickler bewegen, ja, also teilweise ganz grundlegende Sachen wie, was ist eine Engine und wie funktioniert das überhaupt, bis hin zu spezielleren, so wie entstehen Animationen, was muss man da beachten, und ich finde, da sind immer wieder coole Details drin. Wie gesagt, kann man sich auf YouTube anschauen, kann man sich auch neue Videos exklusiv 2 Wochen vorab bei GameStar Plus anschauen, weil wir halt die Erfahrung gemacht haben, dass es auch gerade viele User von GameStar Plus sehr interessiert, diese Blicke hinter die Kulissen. Aber nochmal zurück zur Frage, war das dann auch so ein bisschen euer Gedanke bei der Gründung von DevPlay, dass ihr mehr nach außen zeigen wollt, welche Themen euch bewegen als Entwickler?
Ja, und vor allem, wir hatten halt eben die Erfahrung gemacht, dass wir häufig dieselben Fragen gestellt kriegen, beziehungsweise immer, wenn Leute Gelegenheit hatten, uns irgendwie Fragen zu stellen, weil wir auf irgendeiner Podiumsdiskussionen waren oder weil wir irgendwie bei, keine Ahnung, AMA, bei Reddit waren oder was auch immer, dass das halt immer sehr stark wahrgenommen wurde und die Leute sich sehr gefreut haben, dass sie uns Fragen stellen können. Da haben wir halt gesagt, okay, wenn es da anscheinend so großes Interesse gibt und wir gerne drüber sprechen, klar, dann machen wir das einfach mal und gucken, ob es die Leute interessiert und gucken, ob wir Fragen beantworten können. Und das machen wir jetzt mittlerweile seit, ich weiß es gar nicht, 3 Jahren oder so. Also das heißt, wir haben schon einige Folgen mittlerweile gemacht und es ist halt schon noch immer so, dass wir im Prinzip wöchentlich halt irgendwie hören, dass Leute sagen, oh, ich habe euch jetzt echt entdeckt und voll toll, dass ihr das macht, weil abgesehen von diesem ganzen technischen Kram sind es halt eben auch so, ich sag mal, einfach Dinge, die man überhaupt sonst nicht mitkriegen würde oder sich auch noch nicht mal selber zusammensuchen könnte im Internet. Einfach nur so Geschichten wie, hey, wie ist eigentlich, keine Ahnung, die Gamescom für Entwickler? Oder wie funktioniert das eigentlich, wenn auf Gamescom einhalb ein Spiel von euch präsentiert wird? Was macht ihr? Was macht der Publisher? Und das sind halt so Sachen, wo wir sagen, okay, wir wussten nicht, dass das jemand interessiert, aber wir können das gerne erklären, wie es gemacht wird. Und das ist, glaube ich, spannend für die Leute, weil das halt eben was ist, was man sich nicht selber irgendwie zusammengoogeln könnte, im Gegensatz vielleicht zu bestimmten technischen Geschichten oder sowas.
Ja, definitiv.
Eine Sache, die ich total toll mal dran finde, an sowas wie DevPlay, an sowas wie diesen GDC-Talks, ist, dass man wirklich endlich mal auch die Menschen sieht, die dann halt hinter einem Spiel stecken, weil das, ich habe das Gefühl, dass es ganz schnell immer so ist, dass man sagt, Ubisoft macht Assassin's Creed oder King Art macht Iron Harvest, und dass man so dieses Spielestudio als so eine Einheit irgendwie benennt, und das mache ich auch selber viel zu oft, aber es ist immer total schön, finde ich, wenn man die Leute sieht und irgendwie Namen und Gesichter dazu hat, und weil wir am Anfang diesen Filmvergleich hatten, ich glaube, da ist es tatsächlich schon anders auch bei, ich sag mal, Casual-Film-Zuschauerinnen und Zuschauern, dass die halt viel mehr Namen kennen, nicht nur von den Schauspielern, sondern auch irgendwie Regisseure. Und ich glaube, Kameraleute ist relativ verbreitet noch, dass man die vielleicht kennt, oder Leute, die irgendwie ein Drehbuch geschrieben haben, dass man ein bisschen mehr noch die Leute dahinter irgendwie wahrnimmt. Das finde ich immer, das fehlt mir bei Spielen total viel irgendwie, habe ich das Gefühl. Auch wenn wir sowas haben wie die Schließung von Telltale jetzt, was da wird die eine Schlagzeile irgendwie, ja, ist irgendwie blöd, dass das Spiel jetzt nicht fertig wird, die letzte Staffel von The Walking Dead. Aber auf der anderen Seite hängen da halt auch total viele Menschen dran, die irgendwie seit 10 Jahren diese Telltale-Spiele gemacht haben. Und ich glaube, das ist so das, was ich immer total toll finde an so Formaten, wo man halt die Menschen wirklich sehen kann und dann diese Beziehung dann halt noch ein bisschen direkter zu dem Studio auch kriegt.
Und das ist dann auch ein interessanter Punkt, weil ich sag mal, die wenigen Entwickler, die Spieler kennen, das sind dann halt häufig, ich sag mal, eher so die ältere Generation. Also man kennt vielleicht irgendwie, keine Ahnung, einen Sid Meier oder irgendwie einen Richard Garriott oder einen Peter Molyneux oder was auch immer. Aber das ist halt alles noch so aus den 90er Jahren oder aus den Anfang der 2000er Jahren, wo es vielleicht das noch stärker so ein bisschen war, dass es noch mehr so, ich sag mal, charaktergetrieben oder Personality getrieben irgendwie war, das Ganze. Und heute ist das relativ selten. Es gibt das ab und zu jetzt mal wegen Kickstarter, dass man dann halt, okay, jetzt weiß ich, wer Brian Fargo ist oder jetzt weiß ich, wer keine Ahnung, einer von denen ist. Aber es ist tatsächlich relativ wenig, dass Spieler wirklich Entwickler mit einem Namen kennen oder halt irgendwie was zuordnen können. Und ich glaube, das hat halt einerseits damit zu tun, dass viele Entwickler natürlich relativ lange an den Spielen sitzen. Also ich sag mal, noch länger als Regisseure an Filmen sitzen halt Entwickler an Spielen. Wenn man halt gerade die großen Spiele nur irgendwie alle 3-4 Jahre mal ein Spiel rausbringt, dann ist das vielleicht nicht ganz so, ist man nicht so präsent die ganze Zeit. Und das andere ist aber, glaube ich, auch tatsächlich, dass es irgendwann mal so einen Push von Publisher-Seite gab, die Entwickler vielleicht nicht zu sehr zu Stars zu machen, weil das natürlich auch immer so ein bisschen die Gefahr birgt, dass ein Entwickler dann irgendwann mal sagt, hey, ich kann auch woanders hingehen und ich nehme halt meine Fans, sage ich jetzt mal, mit. Da ist natürlich so aus Publisher-Sicht die Frage, okay, will ich wirklich das, also hat Ubisoft ein Interesse daran, halt bestimmte Entwicklern zu Stars in Anführungsstrichen zu machen und dann, um dann zu riskieren, dass die halt irgendwann ihr eigenes Ding machen. Da gab es ja mal vor ein paar Jahren das große Ding mit den Call of Duty Entwicklern, die dann halt, ich sag mal, relativ bekannt waren und die dann halt eine eigene Firma aufgemacht haben und Titanfall entwickelt haben. Mhm. Und ich glaube, dass es da, weil es eben sehr Publisher getrieben war, lange Zeit so, dass es da auch so ein bisschen, ich sag mal, wenig Interesse dran gab, Leute sehr bekannt zu machen, ist so mein Verdacht.
Ja, ich habe das Gefühl, auch heute eigentlich immer noch bei manchen Firmen, also manche machen es anders, auch vor allem viele kleinere Entwicklerstudios, und da würde ich auch euch dazu zählen, ja, in Deutschland, ich meine Piranha Bytes mit dem Björn Pankratz, du ja. Eben bei DevPlay auch mit King Art, der Jan Klose von Deck 13 natürlich auch bei DevPlay mit dabei und sehr umtriebig, sage ich mal im positiven Sinne. Also da wird es wieder mehr und persönlicher, aber bei großen Firmen ist es oft immer noch nicht der Fall. Und vielleicht lernen sie auch immer mal wieder, dass sie das nicht tun sollten und weiterhin nicht tun sollten, wenn man sich sowas anguckt, wie bei Electronic Arts passiert ist mit der Amy Hennig, die ja eine ehemalige Autorin ist von Naughty Dog, die an Uncharted gearbeitet hat, also wirklich an herausragenden Spielen, ja, an der Uncharted-Reihe. Dann wechselt sie zu Visceral Games, soll für EA ein neues Star Wars-Spiel machen und alle sagen, boah, das ist ein Star Wars-Spiel, an dem die Autorin und Game-Direktorin mitarbeitet von Uncharted. Wie geil kann das werden? Und dann sagen sie, nee, das Studio wird dicht gemacht und wir machen ein ganz anderes Spiel und Amy Hennig arbeitet nicht mehr bei uns. Ja. Und du sitzt dann da als Spieler und sagst dir, das kann nur noch Crap werden. Also ich möchte in keinster Weise Electronic Arts verteidigen, ja, nichts liegt mir ferner, hallo Command & Conquer Rivals, aber so ist dann halt eine große Konzentration da auf die Person und ja, schwierig.
Das ist so. Und man darf auch nicht vergessen, nicht alle Entwickler haben natürlich so das nötige Showmanship irgendwie in sich, ne? Weil es gibt halt so ein paar Leute, die sind einfach von Natur aus irgendwie charismatisch und die kannst du da vor die Kamera stellen und die kommen irgendwie super sympathisch und was weiß ich was rüber. Aber es gibt halt eben auch Entwickler, die einfach sehr, ich sag mal, introvertiert sind oder halt irgendwie nicht das Rampenlicht suchen. Und ich glaube, das ist zum Beispiel bei Schauspielern halt einfach sehr anders. Ich glaube, Schauspieler sind einfach, sind mehr so die Rampensäue so. Und die kannst dann halt eben auch besser natürlich irgendwie für die Vermarktung zum Beispiel auch eines Films einfach benutzen, weil ich sag mal, dann hast du, erstens sind die natürlich auch im Film zu sehen, ist natürlich ein großer Punkt, aber ich sag mal, du hast dann halt irgendwie eine attraktive junge Frau, die halt irgendwie lustige Geschichten in irgendwelchen Talkshows erzählt. Das funktioniert natürlich besser als jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Programmierer von einem Spiel zu sagen, okay, erzähl uns mal von deinem Tag so, ne? Das ist schon noch was anderes.
Tut mir leid, ich hatte gerade das Bild im Kopf, natürlich in so einer Talkshow, da sitzt ein Programmierer und du fragst ihn, erzähl uns mal von deinem Tag. Das hat was. Einerseits sicherlich das. Habt ihr denn vielleicht das so als letzten Themenkomplex, den wir noch anschneiden wollen, weil langsam stoßen wir an Zeitgrenzen, habt ihr denn bei King Art auch das Gefühl, dass Spieler auch oft nicht verstehen, wie sich die Spieleentwicklung als solche generell in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt verändert hat? Weil, also, wie gesagt, ich habe vorhin dieses romantisierende Garagenbild umrissen, aber es gibt ja auch durchaus andere Sachen, die sich halt ändern an Arbeitsabläufen und an der Art und Weise, wie Spiele gemacht werden. Zum Beispiel, dass man ja heute dank digitalem Vertrieb bis zum Release an einem Spiel arbeiten kann und dass es Day-One-Patches gibt und viele Spieler sagen dann, hör mir doch auf mit Day-One-Patches, könnt ihr eure Spiele nicht vorher fertig machen, bevor sie irgendwie in den Shop kommen?
Ja, wobei, also ich glaube, Spiele haben schon mitbekommen, die größte oder wichtigste Änderung so der letzten Jahre ist einfach die Menge an Spielen, die entwickelt wird. Und das hat eigentlich jeder mitbekommen, denke ich, dass es heutzutage sehr, sehr viel mehr Spiele gibt als vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren. Wenn man sich anguckt, wie viele Spiele jeden Tag auf Steam rauskommen, wenn man sich mal irgendwie, keine Ahnung, App Store umguckt oder was auch immer, das ist halt einfach eine unglaubliche Menge von Spielen, die entwickelt wird. Und das ist, glaube ich, so die größte Änderung der letzten, keine Ahnung, 5 Jahre oder sowas, ist dieses, jeder kann alles überall veröffentlichen und deswegen gibt es auch sehr viele, die genau das tun. Und ich glaube, die größte Wandlung, die größte Änderung davor, das war vielleicht eher was ein bisschen bei den Leuten nicht so angekommen ist oder nicht so klar war, das war im Prinzip der Umstieg von der vorletzten auf die letzte Konsolengeneration, also von der Xbox One auf die 360 oder von der PS2 auf die PS3. Was halt, oder der Umstieg von SD auf HD, wenn man so will, das war halt ein gigantischer Umbruch, was den Aufwand einfach angeht und was die Teamgrößen angeht und was damit auch die Kosten für Spiele angeht. Da war es halt eben wirklich so, dass auf einmal, ich sag mal, dieselbe Art von Spiel 10-mal so teuer war, weil einfach die Ansprüche so stark gestiegen waren oder man so viel mehr Aufwand reinstecken musste, damit, ich sag mal, ein Top PS2-Spiel, ein Top-PS3-Spiel werden konnte, muss man halt einfach sehr viel mehr Arbeit reinstecken. Und natürlich hat man gleichzeitig nicht 10-mal so viel verkauft. Und das war, glaube ich, was vielleicht nicht jeder so mitbekommen hat, wie groß dieser Umstieg wirklich war und wie viel mehr Aufwand da betrieben wurde. Aber seitdem ist es halt auch so, dass ich sag mal, der Anspruch und die technischen Möglichkeiten und so weiter linearer steigen oder nicht mehr so exponentiell steigen oder so plötzlich explodieren, sondern es ist so ein bisschen, okay, natürlich geht's immer voran und natürlich werden Spiele immer besser und es gibt höheren Anspruch, was die Qualität von Assets angeht und was Beleuchtung angeht und was, keine Ahnung, Haare angeht oder Cloth Simulation angeht und so ein Kram. Aber es sind halt, ich sag mal, kleinere Schritte. Es ist nicht dieser gigantische Sprung, sondern es ist so ein bisschen langsam, entwickelt sich langsamer. Und das ist halt was ich sag mal, uns Entwickler natürlich so ein bisschen entgegenkommt, weil dadurch, dass die Technik oder wir dieselbe Technik benutzen wie halt AAA-Entwickler und dadurch, dass wir die Möglichkeit haben, Sachen zu machen, die ähnlich gut aussehen, ist der Unterschied halt nicht mehr so sehr dieses, okay, können wir das überhaupt oder können wir es nicht, sondern es hat halt einfach mehr mit Zeit und Budget zu tun. Und ich sag mal, wenn God of War 4 ein gigantisches Spiel ist und super gut aussieht, dann ist es halt nicht so, dass man das Gefühl hat, okay, das wäre was absolut niemand in Deutschland entwickeln könnte, sondern es ist halt so ein bisschen, okay, es würde niemand in Deutschland entwickeln, weil niemand das bezahlen würde, aber es ist halt nicht so, dass man sagen würde, okay, das ist einfach unmöglich, sowas zu machen. Ne? Und insofern, ja.
Also, dass man nicht einfach sagt, hey, jetzt gerade um bei dem Beispiel zu bleiben, irgendwie Rockstar kann es irgendwie besser grundsätzlich, ja, als deutsche Entwickler, die sind irgendwie schlauer und schneller und lösen ihre Probleme besser oder so. Naja, sie haben halt auch einfach irgendwie viel mehr Zeit und viel mehr Geld.
Natürlich haben die auch Erfahrung und die haben super Leute und so. Das ist alles keine Frage. Nur, ich sag mal, wie du vorhin gesagt hast, man sieht halt irgendwann auch die Menschen dahinter. Und wenn man Rockstar sagt, ja gut, das sind Entwickler und Naughty Dog und keine Ahnung. Einer meiner Facebook-Freunde arbeitet bei Naughty Dog und der hätte auch bei uns arbeiten können, theoretisch. Weißt du, also es ist jetzt nicht so, dass man halt irgendwie sagt, okay, das sind Marsmenschen, die halt irgendwie komplett andere Dinge tun können als jeder andere, sondern es ist halt so, die sind ein paar Jahre voraus, weil sie halt die Möglichkeiten dazu haben, aber es ist halt nicht so, dass sie auf einer komplett anderen Welt irgendwie leben. Und insofern, also jetzt so aus Entwicklersicht, habe ich das Gefühl, dass dadurch, dass jetzt, ich sag mal, die Technologien ähnlicher werden und dass jeder dieselben sehr hochwertigen Engines benutzen kann und so weiter, ist es von den Möglichkeiten her ein bisschen weiter zusammengerückt. Und was halt uns sozusagen noch unterscheidet, ist halt der Aufwand, der damit betrieben, der reingesteckt werden kann. Und da ist der Unterschied, wie gesagt, nach wie vor erheblich, weil da sprechen wir nicht davon, dass halt andere irgendwie doppelt so viel Budget haben oder so, sondern halt 20 mal, 50 mal, 100 mal so viel Budget.
Mhm. Ja, ich würde sagen, das war tatsächlich ein schöner Schlusskomplex und ein schönes Schlusswort. Ich glaube, wir haben sie nicht ganz geklärt, oder beziehungsweise doch, wir haben sie eigentlich beantwortet, die Frage, die ich eingangs gestellt habe, nämlich ob wir Spieler zu wenig über die Spieleentwicklung wissen. Das kann man so nicht sagen. Also wir müssen auch nichts drüber wissen, um Spaß mit Spielen zu haben, wie sie entstehen, ganz klar. Aber vielleicht würde sich auch du, Jan, drüber freuen, wenn sich einfach mehr Spieler dafür interessieren würden, euch ein bisschen über die Schulter zu gucken und zu schauen, genau, wie ihr arbeitet.
Und noch um ein bisschen Eigenwerbung loszuwerden, wie gesagt, Deathplay gerne mal angucken, wer da Interesse dran hat. Und wer sich für Iron Harvest interessiert, wir machen einmal pro Monat einen Blogpost, so einen Entwickler-Blogpost, wo wir halt hinter die Kulissen sozusagen schauen und halt erklären, woran haben wir gearbeitet, warum machen wir die Sachen so, wie wir sie gemacht haben. Wer da Bock drauf hat, kann mal sich iron-harvest.com angucken. Da gibt's halt diesen Dev-Blog.
Mhm. Ich würde nochmal die These auch von mir aus in den Raum stellen, dass ich glaube, dass man es vielleicht nicht wissen muss, wie es funktioniert, aber ich finde, ich kann Videospiele viel besser wertschätzen, je mehr ich darüber weiß, wie sie entstehen, und würde behaupten, dass ich mehr Spaß mit ihnen habe, je mehr ich über die Hintergründe weiß und über die Leute, die es machen. Von daher auch mal von der Seite.
Man hat dem Physiker Richard Feynman mal vorgeworfen, dass Physiker halt alles erklären wollten und keinen Blick für die Schönheit der Welt hätten. Und wenn man einen Regenbogen sehen würde, dann würden sie den Regenbogen auseinandernehmen. Und er meinte halt, dass im Gegenteil, es halt dadurch, dass er weiß, warum der Regenbogen da ist und wie der Regenbogen funktioniert, wäre das Ganze für ihn halt noch schöner oder noch beeindruckender sozusagen, weil er nicht nur die Schönheit wertschätzen kann, sondern eben auch noch die Physik dahinter. Und ich glaube, so kann man es sehen.
Wunderschön, wunderschön gesagt. Das ist jetzt tatsächlich ein wunderschönes Schlusswort. Wir haben heute zwei Menschen kennengelernt aus dem Hintergrund sozusagen einerseits unseres Podcast-Reportageformats Hinter den Pixeln und aus der Spieleentwicklung, nämlich Jan von KingArt. Und ich möchte zum Abschluss eine alte Tradition wieder aufleben lassen des GameStar-Podcasts, denn die haben wir lange schleifen lassen. Ich möchte nämlich eine iTunes-Bewertung vorlesen für unseren Podcast, nämlich von BD Medler. Ich bin Tatsache GameStar-Fan seit der ersten Stunde, und welche kostenlosen Angebote das Magazin inzwischen anbietet, ist beispielhaft und einfach grandios, sei es super unterhaltsame und interessante Podcasts, der YouTube-Kanal oder die Livestreams zu den Spielemessen. Macht weiter so, und ich sollte mal an ein GameStar Plus-Abo denken, damit ich von all dem mehr bekomme. Ja, vielen Dank, BD Mettler, das spielt mir total in die Karten. Das ist natürlich totaler Zufall jetzt auch, dass ich die Rezension ausgewählt habe. Nein, ein bisschen, ich wollte gerade Schleichwerbung sagen, aber es ist offensichtliche Werbung am Schluss, muss sein, wie wir immer sagen, wenn euch gefallen hat, was ihr hier gehört habt in unserem Podcast, dann schaut euch mal GameStar Plus an. Da gibt es nämlich nicht nur neue Deathplay-Folgen vorab, nicht nur Hinter den Pixeln als eigenes Podcast-Reportageformat mit inzwischen 5 Folgen, Tendenz steigend, auch neue sind schon in Planung mit Daniel zusammen, sondern auch jede jede zweite Podcast-Folge exklusiv für Plus-User, plus exklusive Artikel, Videos und was weiß ich noch alles, www.gamestar.de/plus. Da steht alles, was es dort gibt. Und mir bleibt nur eines, nämlich vielen Dank zu sagen. Danke Daniel, danke Jan, schön, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ihr dürft auch Tschüss sagen.
Achso, ja, wir sagen Tschüss.
Tschüss. Das klang nach so einem durchinszenierten Schloss.
Nein, das ist alles komplett improvisiert, wie alles im Podcast.
Okay.